durch die Brille gefragt. Der Podcast von und mit Heinz-Rudolf Kunze.
Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Durch die Brille gefragt mit Heinz-Rudolf Kunze. Heute bin ich aufgeregt, richtig aufgeregt. Und das hat mehrere Gründe. Ich sitze nämlich heute einem Menschen gegenüber, den ich persönlich noch nicht kannte. Bei den bisherigen Verhörspielchen war es ja so, dass ich eigentlich fast alle meine Klienten und Kandidaten schon lange irgendwoher kenne und mit denen was verbinden konnte. Also mir sitzt eine bisher mir persönlich unbekannte Person gegenüber. Das zweite ist, diese Person hat auch nichts beruflich direkt mit Musik zu tun, sondern kommt aus dem Schauspiel. Und das dritte Entscheidende ist, sie ist eine Frau und sie ist die erste Frau, die sich in dieser Beziehung in meine Nähe wagt. Wir hatten bisher, wie ihr wisst, nur Männer. Und das vierte ist, ich bin ein glühender, unverantwortlich begeisterter Fan. Herzlich willkommen, Caroline Peters.
Hallo, guten Tag, fantastisch.
Ich bin sehr erleichtert, als ich mich durchgearbeitet habe durch das Infomaterial, das es zu Ihnen gibt, dass man Sie ansprechen darf, nach dem, was Sie hier gesagt haben, auf das, wofür Sie nun eben jeder kennt. Also es gibt natürlich Theater-Aficionados, die sehr genau wissen, dass Sie eine hochdekorierte und viel beschäftigte Theaterschauspielerin sind, an der Burg dann auch noch. Es gibt Filmfans, die auch ernste, nachdenkliche Filme von Ihnen natürlich kennen, wenn Sie das verfolgen im Fernsehen. Aber es gibt eben eine breite Massenöffentlichkeit, die Sie kennengelernt hat mit einem der größten Erfolge der letzten Jahrzehnte im deutschen Fernsehen. Ist Ihnen eigentlich klar, Frau Haas, dass Sie wiederholt werden, seitdem Sie aufgehört haben, Hängersch zu machen, praktisch jede Woche auf irgendeinem deutschen Sender?
Ja, es ist mir durchaus bewusst. Also ich lebe zwar in Österreich, und da kriegt man das nicht ganz so mit, aber ich stelle das immer fest, wenn ich in Deutschland bin, dass ich mal entweder mich erkennt kein Mensch oder ich werde alle 3 Minuten angesprochen, dann weiß ich immer, gestern muss es wieder irgendwas gelaufen sein.
Es ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte der Wiederholungen. Entweder ein drittes Programm oder ein ARD One oder ein ZDF Neo. Ja. Irgendjemand wiederholt sie ständig. Die Deutschen können nicht genug von Ihnen in dieser Rolle kriegen und von diesem Dreamteam offensichtlich, aber dazu kommen wir später. Ich wollte erst mal mit was ganz anderem anfangen. 1973, da waren Sie noch ein Baby nahezu, hat Peter Handke ein Stück geschrieben, das hieß Die Unvernünftigen sterben aus. Das wurde nicht oft aufgeführt auf der Welt. Und da lässt er die Hauptperson, einen reichen Industriellen, einen Satz sagen, den ich nie wieder vergessen konnte. Der lautet, wir spielen alle ein Spiel, das es schon lange nicht mehr gibt. Das war einer dieser Sätze für mich, der so geklingelt hat, wie, sagen wir mal, bei Kafka, der Landarzt, der Schlusssatz dieser Parabel, einmal dem Läuten der Nachtglocke gefolgt, ist es nicht wieder gut zu machen. Den Satz konnte ich nie vergessen. Und immer wenn ich an diesen Satz denke, wir spielen alle ein Spiel, das es schon lange nicht mehr gibt, muss ich ab und zu wehmütig ans zeitgenössische Theater denken. Polemisch gefragt, ist das zeitgenössische Theater schon lange tot und merkt es nicht oder will es nicht wahrhaben?
Ja, da kann man lange drüber reden. Da muss ich auch in viele Richtungen ausholen, weil mir das zeitgenössische Theater natürlich wahnsinnig am Herzen liegt nach wie vor. Plus ich ja die meiste Zeit meines Berufslebens in Wien Theater gespielt habe und da ist gar nichts gestorben und verloren, weil das... Da gehört nach wie vor Theater, Oper und Konzertbesuch komplett zur Alltagskultur Wiener Bürger und die gehen einfach hin. Also es findet einfach komplett statt und diese ganze Frage, ob das überhaupt Sinn macht mit der subventionierten Kultur oder nicht, die stellt sich da überhaupt nicht, weil die Menschen das einfach annehmen, das Angebot. Und dadurch ist so ein Theater wie das Burgtheater, ist dann, was die Regisseure und so betrifft, künstlerisch sehr breit aufgestellt, weil die im Prinzip alles... was gerade in ist und hip ist und modern ist, immer einkaufen und da arbeiten lassen. Und dann gucken die Wiener sich das an, ob sie das auch modern finden oder nicht.
Gilt das denn auch für zeitgenössische Stücke oder nur für Traditionspflege? Gilt das nicht also, hauptsächlich bei den Theaterleuten, genau wie bei den Opernleuten, eher für die Pflege des alten Kulturguts?
Ja, also im Burgtheater nicht mehr. Da gibt es auch sehr viele Uraufführungen. Und insgesamt, finde ich, nimmt das ja total zu im Moment im zeitgenössischen Theater, dass die Autorenschaft wieder ernster genommen wird und mehr auch als Regie betrachtet wird. Also das ist eben jetzt, also René Polisch hat damit angefangen, aber jetzt gibt es einfach ganz viele die junge Regisseure und Regisseurinnen, die ihren eigenen Text gerne auf die Bühne bringen wollen oder mit ihrem eigenen Material an die Schauspieler rantreten. Und ich, also da bin ich zum Beispiel sehr dafür, weil ich das Gefühl habe, das ist eine schöne Sache, einen klassischen Kanon zu haben, aber wenn es nur den gibt, macht das alles überhaupt keinen Sinn, wie in der Malerei. Also wenn man sagen würde, es darf immer noch nur Michelangelo gezeigt werden, alles andere darf nicht ausgestellt werden, das wäre einfach totaler Blödsinn. Und jetzt war es aber jahrelang so am städtischen Theatern, dass wenn da nicht die Klassiker draufstehen, ist einfach niemand gekommen. Also die Titel funktionieren eben auf so einem Spielplan auch als Werbung. Und wenn da Sommernachtstraum draufsteht, dann ist es eben ausverkauft. Und wenn da steht ein neues Stück von XYZ, ist es eben, wird es gar nicht
wahrgenommen. Ich weiß genau,
wovon Sie reden. Da wird so dran gearbeitet jetzt, finde ich, im Moment. Also das ist tatsächlich eine neue Bewegung, jetzt sehe ich so am Theater.
Ich habe das auf dem Stichwort herumreitend am eigenen Leibe erlebt. Ich habe ja in Hannover 4 Shakespeare-Musicals gemacht für die Herrenhäuser Gärten. Und unser Auftraggeber sagte, mach doch einfach immer nur den Sommernachtstraum jedes Jahr. Das funktioniert vom Titel her alleine schon. Andere Sachen wollen Sie gar nicht sehen. Aber liege ich denn völlig falsch? Ich hoffe, ich liege völlig falsch mit meiner Wahrnehmung, mit meinem Eindruck, dass es fehlt an Stücken, über die ein ganzes Land oder ein ganzer Sprachraum diskutiert. Wo ist denn der Marasat von Peter Weiß heute oder der Stellvertreter von Hurut oder solche Sachen, die eben eine Strahlkraft haben, die über die Einzelinszenierung hinaus den ganzen deutschen Sprachraum erreicht? Ist da nicht ein bisschen ein Defizit festzustellen?
Ich weiß nicht, ob ich das als Defizit bezeichnen würde, aber es ist auf jeden Fall so eine Entwicklung, dass das im Moment nicht existiert, dass ein bestimmter Autor so wichtig ist, dass alle über den reden und diskutieren. Also zum Beispiel Polish ist ein moderner Autor, der viel gespielt wird, aber der wird nicht nachinszeniert. Also dadurch entsteht das schon mal. Du musst ja dann, um so eine landesweite Diskussion zu haben, muss das Stück in allen Städten gleichzeitig spielbar sein. Und die letzten Jahre oder Jahrzehnte waren ja wirklich so dem gewidmet, die Regiestile zu unterscheiden. Und die konnte man als Kritiker und Zuschauer am besten unterscheiden, wenn man das Stück schon in- und auswendig kennt und sich darüber keine Gedanken mehr macht und eigentlich nur über die Form und die Wiedergabe und die Interpretation nachdenkt, was ich persönlich einen langweiligen Theateransatz finde.
Vielleicht auch über die Auswüchse der Selbstverwirklichung der Regisseure. Oder?
Ja, und auch einfach, also auch für Schauspieler eigentlich ein total langweiliges Erlebnis, weil du kannst dich nur darüber definieren, wie hat der jetzt seinen Hamlet gespielt im Gegensatz zu X, Y, Z und Ding, wo man denkt, das ist halt so eine uninteressante Aufgabe, immer nur gegen jemanden verglichen werden zu wollen, damit du sichtbar wirst. Also du willst ja mit einer eigenen Geschichte hervortreten. Und aber ich glaube, dass das auch im Moment nicht so eine, das ist im Moment nicht so ein Ort, wo man, ich glaube, diese politischen Diskussionen, die solche Stücke damals ausgelöst haben, die sind im Moment bei Facebook. In unserer Generation findet das alles auf Facebook statt und nicht im Foyer. Und das ist so, also irgendwie haben sich so, die Aufgaben verschieben sich ja immer, welches Medium sozusagen für was zuständig ist. Und ich glaube, dass das Theater so ein bisschen danach sucht im Moment,
also, wofür es zuständig ist. Als Agora, als öffentlicher Raum, hat schon was eingebüßt.
Ich finde, als öffentlicher Diskussionsraum schon. Also ich meine, es gibt so Sachen wie in der Schaubühne, die haben diesen Streitraum. Also das wird ja immer wieder genutzt, auch für öffentliche Gesprächssituationen, die wie so Talkshows sind, die dann einfach live am Mittwochabend im Theater stattfinden. Das gibt es schon, aber das ist wie so eine eigene Schiene. Aber es ist nicht jeder einzelne Theaterabend dafür da, dass Leute reingehen, die zwischen 35 und 65 sind und sich miteinander darüber verständigen wollen. Also das habe ich zuletzt erlebt in Köln. Da habe ich mal gastiert bei Karin Bayer und da haben wir von Elfriede Jelinek, das hieß ein Werk, Der Bus, der Sturz. Und da ging es um den Einsturz des Kölner Stadtarchivs am Ende des Abends. Und da war das so. Da waren dann wirklich die Kölner Bürger, die da drin waren, so aufgeregt, dieses Thema auf der Bühne zu sehen, dass die in großen Mengen hinterher ins Foyer kam, um mit allen Spielern darüber zu reden und um sich so selbst zu vergewissern über so ein Thema, das sie richtig aus der Fassung bringt über ihre eigene Stadt. Und das ist aber nicht mehr so oft der Fall.
Naja, das war dann zumindest ein Beispiel, wo dieser schöne, wenn auch sehr gemeine Satz mal nicht zutrifft. Kirche und Theater hätten eines gemeinsam, die Leute, die sich am meisten dafür interessieren, gehen nicht mehr hin. Da war es dann mal anders, ja.
Ja.
Ja, verstehen Sie mich bitte richtig. Ich möchte gerne mit meinen Beobachtungen Unrecht haben, weil ich ja durch meine eigene Arbeit hinter den Kulissen als Autor am Theater auch viele junge Schauspieler kennengelernt habe. Und einen Eindruck habe ich auf jeden Fall. Ich nehme an, das können Sie bestätigen. Jedenfalls, soweit Sie Einblick haben in andere Sparten, andere Berufsfelder. Ich habe den Eindruck, was junge deutschsprachige Schauspieler angeht, da haben wir keinen Mangel. Da ist eine Nachwuchssituation da, die ist sehr erfreulich. Ich sag mal, gegen meine eigene Zunft gesagt, viel erfreulicher als die Nachwuchssituation in meiner Branche, zum Beispiel.
Das kann ich bei Musik leider kaum beurteilen, da kenne ich mich nicht so aus, aber das sehe ich beim Schauspiel auch so. Da kommt wahnsinnig viel und die sind wahnsinnig gut und die sind auch sehr früh schon so breit aufgestellt. Also früher musste man ja ganz deutlich die Entscheidung treffen, ob man ins Theater geht oder Film und Fernsehen macht, und eigentlich machen alle jüngeren Leute, merke ich so, die machen das eigentlich alle nicht mehr, sondern sagen so, nee, ich möchte mal drehen und dann möchte ich mal Theater spielen und dann möchte ich mal das machen. Und die, ich finde, dass das auch, und dass auch viele so, merkt man, so Rollen spielen wollen und so Geschichten erzählen wollen, wie beim Film eben. Und das wird auch am Theater wieder was reinbringen, was ein bisschen die letzten Jahre so, es war ja so uncool, unter Theaterleuten eine Geschichte erzählen und eine Rolle spielen und sich verwandeln in jemanden, bäh und so. Und ich habe das Gefühl, dass das kommt, aber ist irgendwie für den Jüngeren, finden das überhaupt nicht uncool.
Und vor allen Dingen sind ja auch bereit zu zum Teil wirklich bittersten finanziellen Bedingungen,
ja,
diesen schweren Beruf auf sich zu nehmen. Denn als Mensch, der nicht Caroline Peters ist und kein Star ist, hat man es ja nicht leicht an
deutschen Theaterjahre.
Ja. Das sind wirklich keine Herrenjahre. Nee,
das sind wirklich keine Herrenjahre. Da kann ich ein Lied von singen. Das ist wirklich, das sind keine Herrenjahre und es bleiben ja auch viele auf der Strecke. Also es ist einfach eben nicht, es ist nicht für jeden machbar, da ein gutes Leben draus zu machen auf Dauer.
Ich springe jetzt mal ein bisschen, daran merkt man den ungelernten Befrager, den ungeübten Journalisten, den Hobbyjournalisten. Aber ich springe auf meine erste Seite meiner Notizen, weil wir gerade an dem Punkt sind. Ich habe gelesen, Sie haben sich 12-mal beworben bei Schauspielschulen, als Sie den Entschluss gefasst hatten, Sie wollen Schauspielerin werden. Sie sind 12-mal abgelehnt worden. Da würde der Amerikaner sagen, you've got guts. Die Frau hat Nerven, die hat Stehvermögen. Und dann sind Sie es in Saarbrücken doch geworden. Und dann lese ich als nächsten Satz in Ihrer Bio, erstes Engagement Schaubühne. Ja, wie geht denn das? Von 0 auf 100.
Ja, das ist rätselhaft. Also erstens, das waren 7 Aufnahmeprüfungen.
Davor standen 12,
das stimmt. Ja, aber es waren 7, also bei der 7. wurde ich dann genommen, okay. Aber auch das nur zufällig, weil auch da hatte ich es nicht ganz geschafft, aber es gab so eine Liste, falls jemand von den 12, die genommen wurden von 500, absagt, dann gibt es Platz 13, 14 und 15 und ich war Platz 13 und es hat tatsächlich jemand abgesagt. Nur deswegen bin ich Schauspielerin geworden, weil nach diesem einen Jahr Aufnahmeprüfung hätte ich eben
nicht... Ach so, komme ich auf die 12 wegen Platz 13, alles klar.
Genau. Aber ich hätte nicht genug Guts gehabt, um danach weiterzumachen. Ich hatte dann schon mir einen Studienplatz in Berlin besorgt und hatte irgendwie innerlich so ein bisschen aufgegeben, dachte eben, das dann eben nicht. Und
was hatten Sie sonst gemacht?
Ja, das war eben das war genau das, was ich nicht wusste. Ich hatte keine Ahnung, was ich sonst machen würde und hatte mir nur so, das dachte ich, muss ja irgendwas machen. Und dann hatte ich mich in Berlin an der FU für Theaterwissenschaften eingeschrieben, worauf ich überhaupt keine Lust hatte. Und gleichzeitig irgendwie, dann machst du jetzt halt erstmal das und dann musst du irgendwas finden, was du machen willst, wenn das nichts wird. Und ich fand, ich hatte auch so sehr viel Respekt vor dem Beruf und ich kannte auch niemanden in dem Beruf. Und in meiner Familie gibt es das auch überhaupt nicht. Es gab auch gar keine Vorbilder, die man so nachmachen kann.
Kein Protegieren von irgendjemandem.
Ja, oder auch nur jemand, der einem vorlebt, dass das geht und dass man auch als Erwachsener davon leben kann und so. Und deswegen habe ich immer gedacht, aber wenn ich es mir so wünsche, dann muss ich die Aufnahmeprüfung machen, damit ich nicht den Rest meines Lebens immer sage, hättest du das bloß mal getraut? So, und deswegen habe ich das dann so gemacht und dann, genau, und dann kommt eben die Phase, wenn man weg muss von der Schauspielschule, dass man sich an den Theatern bewirbt und die großen Schauspielschulen, Ernst Busch und so, die haben ein Intendantenvorspiel, da kommen die Intendanten ganz aus ganz Deutschland in so Abschlussvorsprechen in ihre Schule und suchen und greifen die jungen Leute da weg, weil sie begeistert sind. Wenn man auf so einer Schule wie Saarbrücken studiert, gibt es das alles nicht, da kommt niemand nach Saarbrücken gefahren, damals gab es nicht mal. Ja, es geht so, oder?
Ich finde es schön da.
Oh, jetzt soll es wahnsinnig schön sein. Hat mir jetzt neulich gerade wieder mit erzählt, wie wahnsinnig toll sich das entwickelt hat. Aber damals gab es nicht mal einen ICE, der da hingefahren ist. Man konnte nur nach Mannheim und dann mit so einem Regionalexpress und so. Und dann haben wir eben sehr, sehr viele Bewerbungen geschrieben. Also ich weiß nicht, 60 oder 70 Theater angeschrieben und dann habe ich damals eben auch so gedacht, wenn ich schon so viele Bewerbungen schreibe, dann kann ich ja an die ganz großen Theater, wo man sowieso nicht zum Vorsprechen eingeladen wird, auch eine schreiben. Warum denn nicht?
Und wie hat das
dann
funktioniert?
Und dann haben die mich aus irgendeinem Grund zu einem Vorsprechen eingeladen. Also das ist wirklich, die Welt besteht auch aus Glück und Zufall.
Und wenn dann nach so vielen Anläufen und so viel Zähigkeit und Durchhaltewillen dabei eine Caroline Peters rauskommt, sagt das dann nicht irgendwas über die Fragwürdigkeit dieser Auswahlverfahren?
Ja, die sind natürlich auf eine Art fragwürdig. Aber andererseits, ich meine, vielleicht wird man ja auch mit der Zeit erst besser oder so. Vielleicht war ich ja auch wirklich eine schreckliche Schauspielerin, als ich jung war. Das kann gut sein. Also das, und dieses da, das eben, das ist dann Glück und Zufall, da eingeladen zu werden. Aber das Vorsprechen musste ich ja trotzdem dann da machen. Und das hat wiederum nicht mit Glück und Zufall zu tun. Das habe ich dann irgendwie hingekriegt. Mhm. Aber natürlich auch aus diesem Gefühl heraus, dass man merkt so, okay, come on, dass diese Chance ist so abwegig, dass du die kriegst, die musst du jetzt um jeden Preis nutzen.
Haben Sie eigentlich irgendwas dafür getan, absichtlich, dass man nicht hört, dass Sie rheinländische Wurzeln haben?
Ich habe keine rheinländischen Wurzeln.
Rheinland-Pfalz und Köln, oder?
Genau, und ich bin aber nur da aufgewachsen. Meine Eltern sprechen eben nicht rheinländisch. Ach so. Mein Vater ist aus Schleswig-Holstein, meine Mutter aus Berlin und die sind beide sehr oft in ihrem Leben umgezogen und wir sprechen einfach reines Hochdeutsch. Meine Mutter war Germanistin und sehr streng, was das Sprachliche betrifft.
Weil ich hätte sie jetzt weder in Mainz noch in Köln verortet.
Das habe ich meiner Mutter zu verdanken, die jede Art von Dialekt immer sofort einen drauf hingewiesen hat. Die mochte das nicht.
Erzählen Sie mir doch mal, es gibt eine Band, habe ich gelesen, Tempo oder Tempo.
Tempo,
die hat ein Lied über sie gemacht, das heißt Caroline Peters. Ja, um Himmels Willen, ich habe es noch nicht gehört. Wovon handelt das? Außer von Ihnen oder auf welche Weise von Ihnen?
Das ist, also Tempo, dahinter verbirgt sich Jan Plewka, der Liedsänger von Selig.
Nein.
Und sein bester Schulfreund Marek Harloff, ein toller Schauspieler, mit dem ich in Hamburg viel zusammen gespielt habe. Und Janni, Marek und ich sind viel, wie sagt man das, wir sind viel gemeinsam um die Häuser gezogen.
Ja, kenne ich ja sehr gut.
Ah ja, genau. Und Janni hat das geschrieben. Und ich glaube, das war irgendwie so eine Hommage auf mich und unser gemeinsames um die Häuser ziehen und dass man, dass wir alle Junge, da waren wir alle so Anfang, Mitte 20 oder Mitte, Ende 20 und so, wenn man so Künstler werden will und das noch nicht so ist, weil man noch so jung ist und aber noch so und wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht, diese Dinge unter uns zu klären, worüber will man schreiben, was will man eigentlich spielen, was für eine Musik findet man wie und was ist eigentlich, und Jan Plewka hatte zu dem Zeitpunkt ja sozusagen seine erste Karriere schon hinter sich, also dieser ganze 90er Jahre Hype um Selig war schon vorbei und er war da schon raus und hat wie so ein eigenes neues Leben sich da zusammengesucht und ich halte den für einen fantastischen Dichter. Und dann haben wir viel über Literatur und viel zusammen gelesen und so. Und da und aus dieser Zeit kommt dieses Lied, aber das Lied ist mehr so, das ist mehr so laut und headbangig und wie soll ich das sagen, in den 90ern hat man ja das noch cool gefunden, viel zu saufen und auszugehen und auf die Pauke zu hauen.
Man findet das eigentlich immer noch cool, man verträgt es doch nicht mehr so gut.
Das ist so absolut wahr und... Und jüngere Leute, habe ich das Gefühl, finden es auch nicht mehr so cool, ist mein Eindruck, dass die alle viel, aber vielleicht sehe ich das auch falsch. Aber da, genau, wir haben viel härter gesoffen als die und waren trotzdem am nächsten Tag auf der Probe.
Sie haben ja beim Deutschlandfunk, bei Classic Pop etc., wo ich auch schon oft war, in Ihrer Musikliste auch ein Seligstück drin. Wussten Sie eigentlich, nein, wussten Sie bestimmt nicht, dass der Bassist von Selig seit 20 Jahren bei mir spielt?
Nein, das wusste ich nicht.
Leo Schmidthals ist schon ewig bei mir.
Das wusste ich überhaupt nicht.
Die Verbindung ist recht eng zwischen diesen beiden
Formationen.
Zur Musik kommen wir gleich noch. Irgendwann müssen wir ja auch mal, glaube ich schon, sprechen über diese komische Zeit, in der wir uns seit März nun befinden. Ich will das nicht ausufern tun, aber wenn ich schon mal eine Dame hier sitzen habe, die das als Schauspielerin und nicht als Musikerin erlebt, möchte ich doch gerne mal nach den möglichen Parallelen fragen. Also in meinem Gewerbe sieht es ganz, ganz finster aus. Ich bin eigentlich gar nicht so gut vernetzt, aber mein Freund Purple Schulz aus Köln zum Beispiel ist sehr, sehr vernetzt und kennt unheimlich viele Musiker, gerade auch bei den nur mittel- oder weniger erfolgreichen. Und er geht davon aus, dass im nächsten Frühjahr, wenn kein Wunder passiert, nur noch die Hälfte von uns da ist. Und der Rest wird Kellnern, Taxifahren, irgendetwas anderes tun müssen. Ich kenne ja Musiker, die normalerweise als Begleitmusiker bei den berühmtesten Sängern und Sängerinnen auf den größten Bühnen Deutschlands zu finden sind, die jetzt an der Supermarktkasse sitzen. Das ist schon jetzt soweit. Wie sieht das bei Schauspielern aus Ihrer Sicht aus?
Das ist bei den vielen freischaffenden Schauspielern auch, glaube ich, auch so. Also noch so ein Lockdown und dann ist, also das wird es nicht spielen. Es gibt eben bei den Schauspielern aber es gibt eben festangestellte Theaterschauspieler, ja. Die kommen in die Kurzarbeitszone, da kriegt man dann eben wenig Geld, aber man kriegt Geld. Aber für die Freischaffenden ist das alles ein totales Desaster natürlich. Also auch so Leute, die jetzt, sagen wir mal, Komödie am Kurfürstendamm, die hatten dann Mord im Orient Express fertig geprobt und am Tag der Premiere begann der Lockdown. Und an solchen Theatern wirst du für die Vorstellungen bezahlt, nicht für die Proben. Also die hatten schon 6 Wochen umsonst gearbeitet und haben dann keinen Pfennig verdient und verschieben jetzt dauernd andere Projekte, um das dann da spielen zu können. Das wird aber vielleicht trotzdem nie stattfinden. Also das ist schon wirklich ein totales Desaster. Und ich bin auch tatsächlich seit dem Lockdown, beschäftige ich mich intensiv mit dem Grundeinkommen für alle. Ich wirklich glaube, dass das, ich weiß noch nicht genug darüber, um klug darüber reden zu können und zu sagen, warum ich da so fest dran glaube, aber ich möchte da gerne firm werden in guten Argumenten, weil ich tatsächlich glaube, dass man irgend sowas erfinden muss, weil es also auch nicht mehr genug Jobs an Supermarktkassen geben wird. Also auch das, die Optionen, womit man stattdessen Geld verdient, ja. Die werden auch komplett ausgehen. Ja. Und das und dann wird es ja noch irre. Und dann kommt, finde ich, dann kommt ja noch das seelische Leiden on top. Wir sind ja alle Performer, wir wollen ja auftreten.
Ja,
natürlich.
Ja, klar.
Also das ist so...
Es geht ja nicht nur ums Geld.
Genau, und die sind so... Also ich finde, die Performing-Leute sind so dreifach. Oder die Comedians alle. Die ganzen... also in Wien haben sie zum Beispiel ganz schnell... da gibt es diesen tollen Comedian Nir Varani, der ein ganzes eigenes Theater hat mit 4000 Sitzplätzen. So gut läuft das Business da. Und der hat dann sofort im Belvedere-Garten eine Freiluftbühne aufgebaut, um irgendwie weitermachen zu können. Und um Leuten ein Forum bieten zu können.
Solange jetzt das Wetter es noch einigermaßen zulässt, arbeiten wir ja auch draußen. Das geht ja mit Sicherheitsabstand und weniger Leute reinlassen. Übel wird es aber wahrscheinlich für Musiker und Schauspieler, wenn dann irgendwann es mal November heißt und doch der Wintereinzug hält und in den geschlossenen Räumen sich das ja einfach nicht rechnet, wenn da so wenig rein.
Ich glaube auch, das Hauptproblem ist, dass es sich nicht rechnet, weil die andere Seite ist ja, dass das Publikum jetzt oft beschreibt, wie gerne sie da reingehen in diese leeren Räume, weil sie endlich mal so viel Platz haben, weil ja die meisten alten, also jedenfalls im Sprechtheater, die alten Räume sind so gestaltet, dass die meisten modernen Menschen ihr Kind direkt aufs Knie stützen können, so eng ist es. Ja, und viele fühlen sich bedrängt davon und gehen deswegen nicht gern rein und haben im Moment so, ah, das ist ja toll, endlich kann ich hier in Ruhe sitzen, aber es ist eben nicht, also es kann sich eben nicht mehr rechnen und an subventionierten Theatern geht das jetzt noch eine Weile, an Privattheatern geht es gar nicht, aber auch an den subventionierten Theatern wird das aufhören, wenn das so, wenn das nicht zu stoppen ist. Andererseits finde ich, muss man jeden animieren, irgendwo hinzugehen, ja. Weil nirgendwo ist man sicherer als da, weil da achten alle auf alles. In der Bundesbahn, finde ich, wird man ja zusammengepfercht, als ob nichts wäre.
Oder bei den unerträglichen Aufnahmen vom Bundesliga-Fußball. Ich habe erst gestern wieder Sportschau gesehen. In irgendeinem Stadion durften schon wieder 10.000 rein. Und beim Tor liegen die sich natürlich alle in den Armen und fauchen sich gegenseitig mit ganz viel Aerosolausstoß Tor ins Gesicht. Also bitte, wo ist denn da die Vernunft?
Und warum ist das möglich, aber Musik, Theater und Kabarett soll nicht möglich sein?
Ja, das
versteht
kein Mensch.
Ist da ein Unterschied? Das versteht wirklich kein Mensch. Das ist der ist wirklich skandalös, der Unterschied, der da gemacht wird.
Ich fühlte mich ein bisschen getröstet, dass Sie eine Angst auch haben, die mich auch manchmal eine Weile am Schlafen hindert. Nämlich, Sie sprachen in einem Interview von der Furchtvorstellung, dass das Publikum entwöhnt werden könnte. Und das ist auch eine Angst, die mich total umtreibt, dass die Leute das irgendwann als gegeben hinnehmen. Kismet. Ja, man geht nicht mehr zu Konzerten. Das war mal.
Ja.
Diese Angst kennen Sie auch.
Ja, ne? Total.
Dass die Leute sich einfach dran gewöhnen.
Dass man das einfach vergisst.
Und denken, das war Vergangenheit. Genau. Das machten unsere Eltern so, die gingen in Konzerte.
Ja, eine Kulturtechnik, die einfach verschwindet.
Ja.
Aber ich glaube es inzwischen nicht mehr. Ich glaube tatsächlich, dass die Leute einfach gerne zusammen irgendwas hören. Also mir ist das in Wien total aufgefallen in dieser Lockdown-Zeit. Das war so nach 5, 6 Wochen, fing das an, dass überall so auf größeren Plätzen und Parks und selbst Verkehrsinseln sich immer Leute getroffen haben und zusammen Musik gehört haben und am liebsten so ihre Lieblingshits so mit selber mitsingen. Und dann dachte ich, das ist irgendwie ein Bedürfnis, das zusammen zu machen und das eben nicht nur alleine mit einem Knopf im Ohr. Und das wird irgendwas wird zu retten sein, aber trotzdem, man hat Angst, dass die einfach, dass das vergessen wird.
Aber diese Idee mit Berlin, mit dem Theater am Kurfürstendamm, bringt mich spontan auf eine Filmidee. Die Premiere hätten sie noch durchziehen müssen und dann alle Zuschauer einschließen. Und dann wird jeden Abend das Stück aufgeführt. Das wäre doch ein Film.
Das wär ein wahnsinnig interessantes soziales Experiment auch. 6 Wochen lang Lockdown mit der Vorstellung Mord im Orient Express.
Hercule Poirot gibt genug her, finde ich, um jeden Abend eine neue Seite daran zu entdecken.
Das wäre wirklich mal interessant, ob Zuschauer das aushalten würden. Eine
einseitige Idee. Sie dürfen nicht raus.
Genau.
So, jetzt möchte ich aber doch noch ein bisschen das Leben aufrollen. Ich weiß, 45 Minuten ist nicht viel Zeit, aber ich möchte ja immer möglichst viel über diese Menschen erfahren, die mir gegenüber sitzen. Und das ist auch eigentlich immer sehr toll angenommen worden, von meinen Gästen Auskunft zu geben. Da hat niemand bisher irgendwie blockiert oder gesagt, er kann sich nicht mehr erinnern. Die Frage eben nach Kindheit und Elternhaus, die mich immer beschäftigt, werden oder wurden bei Ihnen künstlerische Lüste, Neigungen unterstützt, früh erkannt? Es hört sich ja so an, Vater Psychoanalytiker, Mutter Germanistin, das klingt ja so, als ob das eine gemachte Wiesen war für Sie, Schauspielerin zu werden.
Ja, ich weiß nicht, ob es gerade Schauspielerin, aber meine Mutter war auf jeden Fall, die hat eine ungeheuer vitale Beziehung zur Literatur gehabt. Also sie hat einfach Literatur total geliebt, mit so ganz starker Leidenschaft, die sie sehr, sehr gerne an andere Menschen weitergegeben hat, an Studenten, aber auch an ihre Kinder und überhaupt an jeden. Weil die hatte einfach einen sehr leidenschaftlichen Zugang zu jeder Art von kulturellem Produkt. Mhm. Und wir sind eben schon, auch als wir klein waren und keine Ahnung hatten von irgendwas, wurden wir ständig in irgendein Museum geschleppt und ins Theater und in die Oper, weil meine Mutter auch auf dem Standpunkt stand, dass es nicht sowas gibt wie Kultur, die Kinder verstehen und was für Erwachsene, das fand sie alles Quatsch. Sondern fand so, wenn man kann sich jedem Kulturgenuss zu jedem Zeitpunkt seines Lebens immer aussetzen und mal versteht man halt mehr davon und mal versteht man halt weniger davon und es ist total egal. Und sie kann uns Kinderbücher vorlesen, aber wir können auch Pasternak lesen mit 11, das ist doch total egal, ob wir da alles verstehen. Und das hat die mir sehr... das habe ich sehr mitgenommen. Also ich habe das dann sehr enthusiastisch auch betrieben als Teenager, wahnsinnig viel zu konsumieren einfach an Kunstprodukten. Und dann habe ich über Fassbinder hatte ich dann gelesen, dass er gesagt hat, Filmschule ist doch alles Quatsch. Man muss nur 3 oder 4 Mal am Tag ins Kino gehen. Und dann haben meine Eltern sich getrennt. Da war ich ein sehr unglücklicher Teenager. Und dann bin ich einfach 3-4 Mal die Woche ins Kino gegangen. Und das wiederum hat zum Beispiel mein Vater aufgegriffen, hat dann nicht gesagt, so hör auf mit dem Quatsch und lern für die Schule, sondern hat so gesagt, ich glaube, das, was du dir da holst, ist so eine Art Selbststudium und ich zahle dir immer die Hälfte von jedem Eintritt, aber du musst über jeden Film dir so eine halbe Seite aufschreiben und du musst mir das auch einmal im Monat erzählen. Und solche Sachen haben die halt irgendwie erfunden immer und das hat dazu beigetragen, dass ich das sehr ernst nehmen konnte und eben nicht gedacht habe, Kunst und Kultur ist was für Ehefrauen von Chirurgen und ansonsten hat das keine Relevanz im Leben. Oder beide haben sehr stark, also meine Eltern sind so richtige Nachkriegskinder, die sind 30 und 34 geboren und hatten ihre Jugend in der Nachkriegszeit und sie haben für die war das beide ein totales Anliegen zu sagen, dass überhaupt Kulturprodukte zu uns zurückgekommen sind,
ja.
Hat unsere Lebensqualität um 2000% gesteigert nach dem Krieg. Und das, also mit der Intensität haben die uns das schon vermittelt. Und
aber als dann die Prinzessin auch noch zum fahrenden Volk wollte, wie war es denn dann?
Also,
und nicht Theaterwissenschaftlerin, sondern so die Schauspielerin oder sowas Unsicheres.
Das, komischerweise, das ist nie aufgetaucht in meiner Familie. Da habe ich mit Ende 20, als ich immer noch kein Geld verdient habe, damit irgendwann meine Eltern angebrüllt und habe gesagt, warum hättet ihr mir nicht einmal sagen können, lernen was Anständiges, warum habt ihr immer so getan, als gäbe es da keine Probleme, damit Geld zu verdienen. Das ist nie aufgetaucht im Gespräch bei uns. Und mein Vater wollte selber mal Schauspieler werden, eine ganz kurze Phase in seinem Leben, mit 17 und deswegen fand er das dann irgendwie toll.
Hat meiner auch, da habe ich auch gehört.
Ja.
Meine Mutter war allerdings sehr, oh, Junge, Du willst nicht Chirurg werden? Mit deinem Abitur? Nein, Mama.
Aber Musik ist ja auch noch viel aufregender, oder, für die Eltern? Also meine Eltern haben schon gedacht, das muss dann schon so eine klassische akademische Staatstheaterkarriere sein. Und das fanden die natürlich auch aus inhaltlichen Gründen super. Sie sagen, dann beschäftigst du dich dauernd mit Shakespeare, Kleist und Molière. Das finden wir super. Mhm. Also hätte ich gesagt, ich möchte unbedingt im Fernsehen in der Lindenstraße auftreten, dann wären sie wahrscheinlich weniger
begeistert. Stimmt, bei mir war es ein bisschen anrüchiger, das ist richtig.
Eben, das ist so Musik und so ein Rockstar-Leben, oder? Das ist total, also für Eltern ein Albtraum, die Vorstellung.
Vater nicht, aber Mutter war sehr zurückhaltend. Vater hat es auch gerne gemacht, hat sich aber nicht getraut und hat dann also richtig so gesagt, ja, er macht's. Also das war doch sehr angenehm, muss ich schon sagen. Aber wie kam es denn jetzt zu dieser eigenen Talententdeckung? Wann haben Sie gemerkt, dass Sie gerne jemanden darstellen möchten? Und dafür auch dieses schreckliche Ding auf sich nehmen müssen, immer Rollen auswendig zu lernen. Ja, ich bin ja auch so ein kleiner Hobby-Schauspieler, ich bin ja ein Quereinsteiger. Irgendwann wurde ich mal gerufen für verschiedene Fernsehserien und Filme, habe ich mit Dietrich Brüggemann dreimal gedreht. Und ich leide immer wie ein Hund unter diesem Scheiß auswendig lernen. Das macht mich fertig. Ich bin so ein schlechter Auswendiglerner. Und das ist bestimmt nie schön, oder?
Ich hasse das auch. Das ist wirklich die schrecklichste Sache.
Sind Sie da schnell drin? Es gibt ja so super Begabungen, so hingucken und können.
Nee, leider nicht. Also da, ich bin jetzt auch nicht besonders langsam, aber diese super Begabung habe ich auf keinen Fall.
Das ist immer eine Quälerei.
Ne? Es ist immer eine Quälerei. Es ist ein Albtraum eigentlich.
Vor allen Dingen, wenn Sie einen Text lernen, gerade eine große Rolle, und Sie spielen ja fast nur große Rollen. Ich habe ja noch nie eine Hauptrolle gespielt. Ich durfte mal in ein paar Fernsehserien oder Filmen eine hübsche, interessante Nebenrolle spielen. Während ich das bimse mit meiner Frau, die mich immer abhört, kann ich auch nichts anderes lesen. Sonst komme ich völlig durcheinander. Können Sie das? Können Sie ein anderes Buch lesen und einen Text lernen?
Nee, das ist leider wirklich so. Das ist echt ein Problem. Und auch wenn man viele Vorstellungen spielt, dann kann ich gar nichts anderes mehr lesen. Und dann, ich nenne das mal so, wenn man dann zu viel Output-Phase hat, sondern wirklich so denkt so, es muss jetzt mal wir müssen jetzt einfach mal 10 Tage Pause her, weil ich muss auch irgendwas wieder rein.
Ja, natürlich.
Man kann ja nicht immer nur raus, also ja, da ist ja nichts mehr drin. Und das finde ich auch, das geht unheimlich schlecht mit Worte und noch andere Worte und Lesen ist dann ganz schwierig und ich lese aber sehr gerne und so, das
ich
ist
auch
dann irgendwie, oder?
Mich hat das sehr berührt, als der Manfred Krug gesagt hat bei seinem Rückzug, ich kann es mir jetzt leisten, ich muss nicht mehr drehen, aber das Wichtigste ist für mich, ich muss nicht jeden Morgen mit dieser Angst aufwachen, ich kann heute meinen Text nicht. Das habe ich gut verstanden. Das konnte ich mir so lebhaft vorstellen. Oh, das ist schrecklich. Aber ich habe jetzt Sie unterbrochen. Wie haben Sie Ihr Talent entdeckt, so, Leute darzustellen?
Ja, das weiß ich gar nicht so richtig genau. Also auf jeden
Oder
Fall.
Die Lust daran, anders, jemand also, anders zu werden, zu sein.
Ich habe auf jeden Fall, also eben wie gesagt, als wir so Kinder waren, haben unsere Eltern uns immer ins normale Erwachsenentheater mitgenommen. Und ich habe da schon gemerkt, da war ich so 10, 11, dass ich immer wahnsinnig aufgeregt bin und total euphorischer Stimmung. Und dass ich immer zu, ich wollte immer zu wissen, wie es hinten aussieht. Also ich habe immer versucht so zu sitzen auch irgendwie und dass man irgendwo schafft, in die Gasse zu gucken und wie das alles entsteht und wo das herkommt. Ja. Und darüber ist das, glaube ich, und dann kommt man eben so Schultheater und dann merkt man so, dass einem das so total Spaß macht. Und ich, also das habe ich dann später gelesen, aber vielleicht hat es auch dazu beigetragen, Robert Mitchum, der hat gesagt, Schauspielerei ist it's the revenge of the shy man. Und dann habe ich gedacht, so, ich war wahnsinnig schüchtern als Kind und als Teenager und Jugendlicher und auch recht unglücklich oft. Und das war halt eben super.
Also so
entweder, endlich hört einem jemand zu.
Ja, genau so ist das beim Musikmachen auch.
Ja.
Ich kenne kaum Kollegen, die donnernde Präsenz als Privatmensch haben. Wenn du das hast, dann brauchst du das ja alles gar nicht.
Das ist ein total interessanter Gedanke, das stimmt. Das ist mir so noch nie aufgefallen, aber das stimmt. Das
Wenn du als Junge auf dem Schulhof sowieso der Beste im Fußball bist,
Kommst du nicht
auf die Idee, Schauspieler oder Sänger zu werden?
Ja.
Das ist immer eine Kompensation für was, ist doch ganz klar.
Das stimmt total.
Das ist auch
so ein komisches im Leben dann, ne? Weil die Erwartung an einen ja dann oft ist, wenn man auf Leute trifft, die einen nicht kennen, dass man so, wow, und man würde so die oder in Wien wird man auch gerne mal zu so Dinnerpartys eingeladen als Künstler, die, so als Schmuck
irgendwie. Ja, ja, ja.
Und dann ist die Erwartung, dass man da wahnsinnig einen Auftritt hat und dann kommt man und ist so ganz still und zurückhaltend, weil man halt so ist. Und dann ist es wahnsinnig enttäuschend auch immer wieder. Also man hat dann schon Aber es stimmt schon, wenn man das sowieso hat im Leben, braucht man das aber nicht.
Also ich habe viele schöne Erfahrungen und Erlebnisse und Kontakte gehabt mit berühmten Schauspielern schon in meinem Leben. Und einer der schüchternsten und reizendsten Menschen, die ich je kennengelernt habe, war Mario Adorf. Ah, ja. Den habe ich nämlich mal texten dürfen, der hat mein Album aufgenommen. Und da durfte ich mal einen Song für ihn texten. Und der war so scheu. Das war einfach unfassbar, dieser Star. Oder das andere Beispiel, ich will jetzt nicht sagen befreundet, das wäre zu eitel, aber ich war gut bekannt und auch per Du, hat mir viel bedeutet, mit Dietmar Schönherr.
Oh ja.
Und das war ja auch ein ganz nachdenklicher, ruhiger Mann. Und überhaupt nicht donnernd, also nicht, ich bin im Raum und die Sonne kommt, sondern sehr, sehr zurückhaltend. Das erstaunt mich gar nicht, dass Sie das sagen, weil ich schon einige in dieser Art getroffen habe. Frauen noch weniger, weil die Frauen, ja gut, das sind ja auch die erste Schauspielerin dieses Ranges, die ich persönlich kennenlerne, die man nur aus dem Fernsehen kennt, die wirken ja doch oft auch sehr powervoll und sehr, sehr donnernd. Aber man darf nicht vergessen, dass es inszeniert oft ist.
Ja, das sind ja alles Auftritte. Also es ist ja wirklich so dieses, wie man sonst ist, wenn man gerade nicht auftritt. Und da gibt es eben Leute, die auch im Privaten ja ununterbrochen alle unterhalten müssen. Und das stimmt schon, dass das bei Schauspielerinnen so oft, also bei Musikern finde ich es tatsächlich auch noch mehr. Die Musiker, die ich kenne, sind alle extrem still.
Ja, schon. Ja. Ja. Kommt daher Ihre Bewunderung für Woody Allen?
Ich finde das einfach so grandios, wie der Psychologie, Geschichte und Stand-up vermischt. Also es ist für mich einfach wirklich so eine, ich bin wirklich ein großer Komödien-Nerd. Ich liebe einfach Komödien und ich finde das eine ganz schwierige Angelegenheit, die man gut studieren kann und wo man sich total viel mit beschäftigen kann, wie das genau gebaut wird, wie Komödien genau so und wer welche Komödien wie gestaltet.
Timing
und so, genau, und Timing und wer das wie macht und wie sich das über die Jahrzehnte verändert hat. Also ich könnte mich da endlos mit beschäftigen. Und da ist natürlich Woody Allen einer der ganz, ganz großen Meister. Was, wann im Bild ist, also weil Komödie im Film zu erzählen, finde ich noch schwieriger als auf der Bühne, weil du ja immer in den Frame kriegen musst, was die Pointe bringt. Also das Timing muss immer zwischen dem Kameramann, dem Regisseur und den Schauspielern und dem Text gefunden werden. Ja. Und das kann echt keiner so gut wie Woody Allen.
Aber bei dem hat man doch auch den Eindruck, dass er seine Hyperschüchternheit zur Waffe gemacht hat, ne? Dass er sie ganz offensiv nach außen trägt.
Ja, das stimmt.
Ich kann mir diesen Mann als Privatmann nicht anders vorstellen, als extrem schüchtern, der das dann gewendet hat.
Ja, der das so total nach außen gedreht hat. Ja.
Weil dieses eine Bild ist doch, wenn man das einmal gesehen hat, unvergesslich. Ich weiß nicht mehr, welcher frühe Film von ihm das war, wo er immer wieder verhauen wird von Leuten, die ihm seine Brille zertreten. Und als es dann zum 10. Mal passiert, nimmt er die Brille selber ab, legt sie auf die Erde und mit verdruckstem Gesicht zertritt er sie selbst. Das ist doch für mich eines der schönsten Bilder überhaupt. Jetzt müssen wir aber endlich mal, die Zeit rennt uns ja davon. Ich könnte ja offenbar stundenlang mit Ihnen reden, aber doch mal zu diesem großen Publikumserfolg kommen, Mord mit Aussicht, der mir, meiner Frau, meinen Kindern und meinen in die Ehe von meiner Frau mitgebrachten älteren Enkeln so viel Freude gemacht hat, das können Sie sich, Frau Peters, gar nicht vorstellen. Ich will jetzt nicht übertreiben, also ich schwöre es bei allem, was mir heilig ist. Ich habe alle diese Folgen mindestens 11-mal gesehen. Meine Familie kann ganze Passagen auswendig mitsprechen. Es ist ein Riesenhit bei der gesamten Kunze-Sippe. Und wie erklären Sie sich, nicht nur bei der Kunze-Sippe, sondern diesen riesigen, breiten Erfolg dieses Konzeptes, dieses Teams, dieser Geschichten, dieser Figur Sophie mit den tollen Partnern, die sie hat? Wie erklären Sie sich diesen irren Erfolg?
Ich habe keine Ahnung. Das ist ja auch so ein total abstruser Erfolg gewesen, weil der ja so ganz, ganz, ganz langsam angeschlichen
war das so?
Kam. Ja, wir haben 2008 die ersten 6 Folgen ausgestrahlt. Montagsabends, das war so ein Wettbewerb damals von der ARD, wurden 3 Serien ins Rennen geschickt und die am meisten Erfolg hat, sollte dann fortgesetzt werden. Und am Montagabend hatte keine einzige Erfolg und dann hatten wir aber sensationell gute Kritiken und dann hat der WDR so sich durchgesetzt und hat dann gesagt, dann machen wir das jetzt weiter, auch wenn es niemand sehen will. Aber vielleicht probieren wir es mal dienstagsabends, da gucken mehr Leute Fernsehen. Und dann hatte das immer noch ganz wenig Zuschauer. Und irgendwann wurde das so ab 2010, 11, so, als die zweite Staffel schon fertig war, da fing das, wurde das wiederholt, die erste Staffel, und dann fing das so langsam an, ins Rollen zu kommen. Und ich denke mal, also was man sagen kann über uns, ist, wir haben uns wirklich wahnsinnig viel Mühe gegeben. Und wir hatten, und wir waren alle sehr spezifisch über alles. Also es war, und zwar niemand am Set, dem irgendwas egal war, sondern alle waren einfach sehr, sehr spezifisch über alles, über alle Details, über alle Farben, und wir hatten sehr lange Zeit dasselbe Team, und die waren auch, die haben das selber so gekultet, bevor das überhaupt so berühmt war, und haben immer, die haben auch sehr dazu beigetragen, in zum Beispiel die Innenrequisite, die kamen dann immer so ab der zweiten Staffel, so an der Hälfte, so fing die an, sich immer Requisiten auszudenken, die zu unserem Spiel passen, und kam immer zu Piano und mir so, hier, ich habe euch das und das gebastelt, in der Szene redet ihr über das und das, habt ihr Bock damit zu spielen? Und dann, ich leg's euch mal hin. Und sonst, also so, und das war dann so ein Zusammenspiel von so vielen Leuten, die so, die eben so was Spezifisches machen wollten und nicht was, wie man es immer kennt. Und wir waren alle vorher ja am Theater gewesen und haben auch sehr viele Theaterschauspieler immer eingeladen, und wir hatten alle großen Spaß am Proben und sich wirklich was auszudenken und nicht einfach nur so runter zu filmen, was eigentlich die Aufgabe gewesen wäre, weil wir sehr, sehr wenig Zeit hatten und sehr viel Pensum am Tag. Aber irgendwie hatten wir alle wahnsinnig Bock darauf.
Ich bin so froh, dass ich Sie darauf ansprechen darf, weil ich das schon erlebt habe, dass Schauspieler manchmal sehr empfindlich reagieren und abweisend, wenn man sie auf ihre sozusagen massenwirksamste Rolle anspricht, weil viele Schauspieler sagen auch, nein, ich habe aber auch noch das gemacht und jenes gemacht und dieses, das bestreite ich ja alles gar nicht. Ich sage es jetzt mal, bei Dietmar Schönherr war es so, den musste ich erst erklären, was für meine Generation Raumpatrouille Orion bedeutet hat. Das wusste der Mann nicht. Okay. Ich habe gesagt, ist dir eigentlich klar, dass du für uns Harun al-Rashid warst? Ja. Unser Märchenprinz, unser Superheld. Kennst du die Band Kraftwerk? Ja, habe ich schon mal gehört. Weißt du, dass sie ihre Optik nach der Orion entworfen haben? Nach euren Anzügen und so? Also manche Schauspieler ignorieren das total. Aber ich habe mich sehr gefreut, als ich gelesen habe, dass man sie darauf ansprechen darf und dass sie dazu auch stehen.
Ich bin da total stolz drauf, ehrlich gesagt. Weil wir haben uns auch,
das können sie auch,
so gegen vieles durchgesetzt, was nicht einfach war. Also es war jetzt nicht so, dass so Fernsehredaktionen immer so sind, dass sie sagen, macht doch, was ihr wollt und so. Sondern also man kriegt da auch viel Gegenwind gegen die Sachen, die man selber gut findet, aber wir hatten eben damals alle so den Trip, dass wir unbedingt was machen wollen, was wir selber richtig gut finden und was für uns auch was erzählt. Und für mich hat es immer auch diese Drehorte da in der Eifel, ich hatte halt immer das Gefühl, dass wir so Westdeutschland darstellen. Das ist so ein komisches, altmodisches Zwergen.
Das Wort Provinz muss jetzt mal dringend fallen, ja. Das Wort ganz wichtig.
Ja, genau.
Sie geben hier in einem Interview, seltsam und selten heißt das, eine Definition von Provinz, da bin ich mir nicht ganz sicher, sprechen Sie da als Sophie oder als Frau Peters? Provinz beschreiben Sie da eher negativ, als viel Unkenntnis, viel Langsamkeit, viel Selbstzufriedenheit und Sehnsucht nach Kleinheit. Sehen Sie als Frau Peters auch die Provinz so negativ? Oder ist es eher die Denke von Sophie, die eben also nicht von ihrer Großstadt Köln loskommt?
Also das ist auf jeden Fall die Denke von Sophie, die sowieso eben nicht nur von der Großstadt Köln nicht loskommt, sondern ja insgesamt nicht so flexibel ist, to say the least. Ja, doch, Provinz finde ich schon. Und ich meine damit keine speziellen Gegenden. Also ja, das kann auch mitten in Berlin stattfinden oder so.
Gut, nennen wir es etwas anders. Ich weiß jetzt, was Sie meinen. Das Wort Provinz hat für Sie was mit Nief zu tun, mit Enge. Ja?
Ja.
Verstehe ich das richtig?
Ja.
Dann sagen wir, dann nehmen wir ein freundliches Wort. Region. Deutsche einzelne Regionen.
Ja, das ist was anderes.
Weil für mich ist die Großtat, wenn ich das mal sagen darf, dieser Serie, wo ich gedacht habe, wow, was geht denn hier aus? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Diese Versöhnung von Stadt und Land, die da stattfindet. Dass irgendwann die Sophie als Großstadt-Tante und hippes Großstadtwesen ja doch auch merkt, ab und zu, dass Muschi und Bär das Herz auch auf dem rechten Fleck haben. Ja?
Ja.
Also dass sie sich auch gegenseitig was geben. Und die Provinz nicht nur verhöhnt wird, oder die Region, sagen wir jetzt mal.
Ja, die Infinity, die wird gar nicht verhöhnt bei uns. Sondern das man kommt, verhöhnt.
Man lernt was voneinander.
Ja, genau, man lernt was voneinander. Und wenn, dann macht man da, schlägt man humoristisches Kapital draus. Wird überhaupt niemand verhöhnen, sondern aus diesen merkwürdigen Gegensätzen und wie die aufeinanderprallen und was man da voneinander lernen kann, da wird halt Humor draus generiert. Und auch ein bisschen, finde ich, aus dem, warum gucken die Deutschen so viele Krimis? Ich meine, das ist doch völlig abwegig alles. diese unendliche Krimi-Produktion und dass wir natürlich darüber auch da viel Humor rausgeschlagen haben aus all diesen klassischen deutschen TV-Ermittlerwelten und Gehabe und mit dem wir ja auch alle komplett aufgewachsen sind. Mit dem Tatort am Sonntag sind wir schon aufgewachsen und so. Also das ist ja wie so eine gemeinsame Tradition, die man hat und über die machen wir uns auch stellenweise sehr lustig.
Bevor ich es vergesse, die Folgen Fritten-Spezial hat uns gelehrt, dass Sophie Haas Mayonnaise mag und ich habe gehört, die Darstellerin mag es auch. Das wollte ich jetzt nicht vergessen.
Ich kriege ein Geschenk.
Ja, sicher.
Oh, darf ich sofort auf?
Natürlich. Darf auch knistern, das stört hier keinen. Oh.
Ich bin der weltgrößte Mayonnaise-Fan.
Ist das also auch privat richtig, was Sophie da
sagt? Ja, es ist in meinem Haushalt eigentlich streng verboten, Mayonnaise zu kaufen, weil ich die sofort aufessen muss. Aber ich freue mich, wenn ich welche kriege. Ich weiß noch, mein Kollege Ole Puppe von der Schauspielschule, wir haben zusammen Vorsprechtour gemacht an verschiedene kleine Theater und dann waren wir irgendwann in Rostock und er wollte das Engagement da unbedingt haben und abends standen wir nach dem Vorsprechen an so einer Frittenbude, wo diese riesigen Flaschen, die so an der Decke hängen, und dann hat er gesagt, wenn du das schaffst, mit mir zu helfen, dass ich morgen das Engagement kriege, dann schenke ich dir so eine große Flasche Mayonnaise. Und dachte ich auch, vielleicht muss ich mit meiner Leidenschaft mal runterschrauben. Vielleicht ist es zu weit gegangen.
Ja, aber das, was Sie eben gesagt haben, das äußert auch ab und zu Gegenwartsschriftsteller, die einfach am Rätseln sind, wie es dazu kommen kann, dass ständig im deutschen Fernsehen gemordet werden muss und sonst das eigentlich kaum noch einer sehen will. Aber ich sage Ihnen was. Und ich spreche jetzt von mir stellvertretend. Der wahre Mord mit Aussicht fern, und als solchen bezeichne ich mich. Dem waren eure Morde immer scheißegal. Wir wollten einfach nur wissen, wie es Sophie und Bär und Muschi und Bärbel geht.
Ja.
Das Privatleben dieser vier Menschen, das hat uns angerührt, das hat uns zum Lachen gebracht, das hat uns nachdenklich gemacht. Die Morde haben wir quasi in Kauf genommen, einfach damit wir euch wieder sehen konnten.
Ja, das freut mich total, weil das hat uns natürlich auch am meisten Spaß gemacht, einfach deren Leben zu erzählen und eben wirklich so ein, also wir haben uns eben sehr darum bemüht, so ein Dorf wirklich herzustellen, in dem wir auch immer versucht haben, der Caster hat da auch toll mitgemacht, dass man immer wieder Figuren auftauchen lässt in ganz späten Folgen, wo sie so normalerweise beim Fernsehen immer sagen, das ist doch völlig egal, irgendwie, das kann sich auch kein Zuschauer daran erinnern. Und wir haben immer so, nein, es muss total spezifisch sein. Und wenn es ein kleines Dorf sein soll, dann muss es auch klein bleiben. Und dann muss man immer wieder Figuren wieder treffen, weil so ist es ja auf dem Dorf,
ja,
dass du alle immer zu wieder triffst. Und du kannst auch nicht jeden verknacken, auch nicht als Dorfpolizist, weil du lebst ja den Rest deines Lebens mit denen. Das hat eine andere, da gibt es eine andere Gerechtigkeit.
Das Großartige war ja nicht nur dieses Quartett der vier Hauptdarsteller, sondern alles, was da noch drumherum lebte in Hengersch, war ja einfach unglaublich. Also auch der Michael Hahnemann als der alte, ja, Herr. Oder ich hatte vorher noch nie in meinem Leben Arndt Clavitter gesehen. Und was für ein großartiger Schauspieler. Ein
großartiger Schauspieler und wahnsinnig
und viele lustig, davon
als
gab
Dr.
Ja
Jochen Kaut. Ja. Irgendwie ist eine super Rolle für den. Ich muss mich gerade kurz ganz wahnsinnig
gerne.
Weil es keiner sehen kann, es ist Trüffelmayonnaise, sowas
ja, liebe ich. Das war fällig.
Herzlichen Dank.
Gerne. Nun ist das ja zu einem Ende gekommen, mit einem abschließenden Spielfilm auch noch,
ja,
der dann tatsächlich ja die Konventionen des Hengersch-Fans ganz schön und die Sehgewohnheiten getestet hat, durch seine psychedelischen Momente, genau wie auch die Folge mit der Fraktus-Band, die
ja,
ich so ein bisschen als Stilbruch empfand. Also das war eine Folge, die passte nicht so richtig zu all den anderen. Die war auch gut, in sich gut gemacht, aber da hatte ich das Gefühl, das hat jemand anders geschrieben, der bisher nicht zuständig war. Kann das sein?
Geschrieben, muss ich ehrlich sagen, muss ich gerade mal überlegen, wer hatte die wohl geschrieben? Also Regie geführt hat Lars, der auch vorher schon mal Regie geführt hatte. Aber es war schon so, die hatten zusammen schon einen Film gemacht, Fraktus und unser Regisseur Lars. Lars Jessen hat das gemacht, aber vielleicht hat er auch das Buch geschrieben, das weiß ich jetzt nicht mehr.
Und nun ist der Spielfilm in der Vorlänge war ja auch virtuos gemacht, ganz toll, großartig, nur eben auch ungewöhnlich. Also da wurden so die Grenzen von den Sehgewohnheiten auch getestet. Sie haben ja gesagt hier irgendwo, das habe ich nicht erfunden, das ist auch kein Wunschdenken, das habe ich irgendwo gelesen. Sie würden das auch eigentlich gerne wieder machen oder weitermachen. Wie ist das gemeint? Also können Sie sich ein Ende nach dem Ende vorstellen oder einen weiteren Anfang nach dem Ende? Und wenn Sie das wirklich wollen, nach diesem Erfolg, den das hat, ja, wer will Ihnen das denn verweigern? Wenn Sie irgendwo sagen, ich möchte das weiterdrehen, glauben Sie denn, oder würde der WDR sagen, nein, Frau Peters, nicht mit uns?
Ja.
Würden die machen?
Ja. Also, ich hätte das damals schon gerne weiter gespielt. Jetzt weiß ich nicht, ob man jetzt da nochmal hinkommt, aber was, also zum Beispiel, dass das auch, dass man so die Sehgewohnheiten so austestet, ich finde, das kann man mal machen, aber ja, man muss dann wieder zu dem zurückkommen.
Was, aber bei dem Erfolg würde sich ein Sender dagegen sperren, das fortzusetzen?
Ich weiß es nicht. Aber vorstellen. Also es war jetzt, es wurde nicht, sagen wir mal so, es wurde mir nicht angeboten, das weiterzumachen. Und vielleicht waren auch die Ansichten innerhalb des WDRs darüber, was daran so spezifisch ist, ja, nicht, also das waren ganz andere Ansichten, als wir die haben. Also zum Beispiel, auch das geht ja dann auch darum, dass die beurteilen sozusagen, wo die Komik liegt und wo nicht. Und ja, da gingen die Meinungen sehr auseinander, vielleicht manchmal oder so. Aber also jetzt würde ich auch denken, jetzt ist es einfach wirklich vorbei. Jetzt würde ich gerne eine neue, richtige Komödie. Ich habe auch lange Zeit dann gedacht, ach, habe ich dann auch so gedacht, wie so Schauspieler halt so denken, nein, ich kann ja auch was anderes als Komödie und so. Und man muss ja auch andere Sachen spielen. Und jetzt denke ich so langsam so, nee, Komödie ist einfach das Geilste, was es gibt. Und es ist unheimlich schwer. Und ich habe auch viele Komödien-Drehbücher abgelehnt danach, weil ich sie nicht gut genug fand, weil ich es eben wirklich wahnsinnig schwer finde, richtig gute Komödie zu machen. Und ich würde mich da aber gerne wieder mit beschäftigen.
Aber Sie müssen die Fanfrage verzeihen, weil ich meine, es gibt heute noch Fans, die gerne hätten, dass die Beatles wiederkommen und insofern,
ja,
sowas wird man halt nicht los. Und wenn man dann in der Vorankündigung deutscher Abendkrimis so bei der Hör zu, wenn da so eine kleine Zusammenfassung steht von dem, was uns dann am Samstag oder Sonntagabend im Tatort erwartet, wenn dann da so Dinge stehen, ich fantasiere jetzt kaum, türkische Kommissarin entstellt nach Säureattentat, jagt rechtsradikalen Kinderschänder, dann frage ich mich manchmal, sind Fernsehredakteure perverse Irre? Leben die ihre heimlichen Gewaltfantasien
wieder aus? Ich weiß auch nicht. Aber
was ich damit sagen will, ja, wir wissen doch alle durch die Erhebungen und durch die Statistiken, wenn man überhaupt mal einer Statistik glauben darf, dass Mord mit Aussicht und der Münsteraner Tatort die beliebtesten deutschen Serien sind, die es gibt. Das heißt, der Mord ist relativ unwichtig,
ja,
und die Heiterkeit, das Menschliche, das Humane, steht im Vordergrund. Wieso hat das nicht mehr Konsequenzen? Außer natürlich der Konsequenz, das muss man fairerweise auch sagen, dass ihr die Mutter aller Regionalkrimis wart. Es kamen ja dann ganz viele kleine. Keiner davon war so gut wie Mord mit Aussicht, aber es wurde tapfer weiter versucht.
Aber ich finde auch, warum hat das nicht mehr Schule gemacht, auch in diesem Genre, das ja in Deutschland oft angegriffen wird. Ne? Komödie ist ja immer, ach, das ist ja nur Komödie. Oder
ja, von
das ist
wem? Ja nur.
Genau,
und wer will denn diesen düsteren Mist sehen? Ich meine, ich lese den ganzen Tag beruflich schwere Bücher. Wenn ich am Sonntagabend da sitze, will ich doch nicht am Tatort dann brennende Mülltonnen und gejagte Ausländer sehen. Wer braucht denn sowas?
Ich verstehe es auch nicht so richtig.
Danke.
Ich finde auch, ich bin ja der festen Überzeugung, dass man auch in der Komödie starke Themen verhandeln kann. Also ich habe eine sehr schöne Komödie in Österreich gedreht, womit haben wir das verdient? Über so eine Patchwork-Familie, wo die älteste Tochter online zum Islam übertritt und die Mutter ist so eine aufgeklärte Feministin und ihre Tochter sitzt ja zu Hause bei ihrem Tisch und trägt Burka. Und dann kannst du große Themen irgendwie unterbringen und es gibt trotzdem, bleibt es irgendwie leicht und heiter. Man kann in der Komödie sehr, sehr, sehr viele Konflikte miteinander besprechen und bereinigen auf eine sehr leichte Art, aber das ist unter Deutschen immer noch nicht konformes Denken. Es ist immer noch, Lachen, das ist ja, das kann ja wohl jeder. Und ich meine, es kann eben nicht jeder jeden zum Lachen bringen.
Das ist das Allerschwerste, nicht. Das Allerschwerste.
Ja.
Ich glaube, auch Tragik geht viel einfacher. Haben Sie das selber mal erlebt, so von Leuten so einen Mangel an Respekt vor der Schauspielkunst? Haben Sie das mal erfahren im täglichen Leben?
Ja. Also das erfährt man oft tatsächlich. Also das
tatsächlich
ist,
auch Sie?
Ja, dass
das
nichts Wirkliches ist.
Eine Geschichte, die muss ich unbedingt mal loswerden, weil ich möchte wissen, was Sie dazu sagen. Ein Schulfreund von mir, ein enger Schulfreund, ist Schauspielerkind. Der Vater war Schauspieler und Intendant auch an verschiedenen deutschen Bühnen. Und die machten Urlaub irgendwo in Italien, lagen am Strand. Eine deutsche Familie in ihrer Sandburg, sage ich jetzt mal, und nebenan auch eine deutsche Familie. Man kam über die Sandburgmauer hinweg ins Gespräch was machen Sie denn so? Ja, ich bin Autohändler in Gelsenkirchen. Und was machen Sie denn so? Und beide so in Badehose, so Männer, wo es nicht mehr so ganz toll ist, in Badehose gesehen zu werden, im fortgeschrittenen Alter. Was machen Sie denn so? Ja, ich bin Schauspieler. Und dann sagte der Autohändler aus Gelsenkirchen, ach, Schauspieler sind Sie? Dann spielen Sie mir doch mal was vor.
Ja.
In Badehose über die Sandburg hinweg. Ist Ihnen sowas schon in der Art schon mal passiert? Also diese despektierliche Nichtwertschätzung dieses... Sagen Sie mal was auf. Ja. Hat wirklich schon mal jemand zu Ihnen gesagt?
Ja, absolut.
Und nein, das ist
wirklich, also bei,
ich dachte, das hätte ich mir ausgedacht.
Nee, ich glaube wirklich, diese Idee von... Also ein Musiker, sage ich mal, oder ein Schriftsteller ist immer auch irgendwie der Chef. Also er erfindet das. Er ist immer auch der Kreator. Und bei einem Schauspieler geht man einfach davon aus, dass der gar nichts Eigenes macht, sondern so ein Automat ist, wo so eine Münze eingeschmissen ist und dann kann irgendwas daraus kommen. Und das ist eben nicht so. Das ist natürlich überhaupt nicht so, sondern Schauspieler erfinden Charaktere und Figuren, die sich aus dem zusammensetzen, wie sie das Leben wahrnehmen und wie sie das sehen. Also man ist wie so ein Katalysator und ich halte das auch für völligen Quatsch zu sagen, dass Schauspieler sich besonders dadurch zeigen können, dass sie besonders viele verschiedene Sachen können. Das stimmt einfach nicht. Es gibt auch Schauspieler, die sich besonders dadurch zeigen können, dass sie eine ganz bestimmte Sache erfunden haben, die sie in verschiedene Zusammenhänge bringen können. Also man erfindet definitiv was. Und das wird dem Schauspieler aber grundsätzlich abgesprochen. Das geht ja bis hin, ich hole jetzt ein bisschen aus, aber das geht bis hin zu, wie wir versichert werden und dass wir nicht selbstständig sein können, sondern immer Angestellte sind, weil wir, so heißt es auch offiziell, weisungsgebundene Arbeitende sind. Wir sind keine Kreativen in den Augen von allen anderen. Und ich finde das völlig absurd. Ich finde das richtig abwegig, weil ich wirklich finde, wir erfinden diese Figuren. Ja, Sophie Haas wurde von einer Autorin geschrieben. Dann ist eine Requisite dazugekommen, dann kommt jemand, ein Kostümbildner. Aber mit all diesen Leuten arbeite ich ja intensiv zusammen und erfinde das mit. Und wie ich mich verhalte vor der Kamera und was ich dann daraus mache, ist doch meine Erfindung. Und da gibt es einen guten Regisseur, der das toll einfängt. So sehe ich das.
Jetzt muss ich noch eine vorletzte Frage stellen oder vorvorletzte. Irgendwann war ja die Marie Reiners nicht mehr zuständig. Dann haben ja andere Leute das geschrieben. Und das ist ja bei Tatorten, sagen wir mal Münster, Börne, Thiel auch so. Das schreiben ja nicht immer die gleichen Leute. Wie wird das geschafft? Ist das dann auch Aufgabe der Schauspieler? Dürfen da Schauspieler dann auch mit sich einbringen, dass das trotzdem so sehr einheitlich klingt? Man hat ja nicht das Gefühl, hey, auf einmal spricht Schäffer ganz anders als Schäffer, sondern es bleibt ja sehr authentisch im Haas-Tonfall, im Schäffer-Tonfall. Wie kriegt man das hin?
Also wir hatten wirklich sehr gute Autoren auch, die das auch gut aufgreifen konnten und auch nicht das Bedürfnis hatten, jetzt ihre eigene Handschrift da umzusetzen.
Oder sagen Sie dann manchmal, Moment, das würde doch so viel gar nicht sagen.
Genau, das haben wir schon auch viel. Wir haben unheimlich intensive Leseproben immer gemacht, wenn die Bücher fertig waren, weil wir am Set so wenig Zeit hatten, dass man da wirklich wusste, da kannst du nur abliefern. Und dann gibt es möglicherweise auch von den meisten Sachen nur einen Take oder zwei, weil einfach die Zeit nicht da ist. Also muss alle Vorbereitung vorher stattfinden. Und dann haben wir sehr, sehr intensive Leseproben lange gemacht, indem wir viel so sprachlich uns eingebracht haben und sprachlich festgelegt oder umgestellt haben oder nochmal ein bisschen korrigiert haben so oder Sachen eingefügt haben, so Maike immer mit dem Nee, ne? Und so, da hat sie einfach immer geguckt, wo kann ich das noch unterbringen, wo kann ich das noch reinbringen. Oder
auch
der Schäfer mit seinem Mann. Und ist auch wichtig.
Komme ich nicht
war
drüber.
Halt einmal lustig und dann hat man angefangen, daraus eins zu machen, das immer wieder auftaucht und so. Und dann guckt man so, wo man die selber reinbringt, wenn der Autor die noch nicht reingeschrieben hat. Also es war schon so, da sind die Schauspieler schon auch stark daran beteiligt.
Meine ganze Familie trägt T-Shirts mit Schäfers scharf, aber nicht zu scharf. Ich habe gelesen, dass eins ihrer Lieblingsstücke ist von David Bowie, Where Are We Now?
Ja.
Das kann ich beantworten, am Ende sind wir nun. Und ich muss Ihnen sagen, Sophie Haas ist nett, aber Sie sind noch viel netter. Vielen Dank, Caroline Peters.
Dankeschön.